Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.
Ein herzliches Moin vom Deich. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich bin Karin Jansen, die Gründerin von Kynagogik, bedürfnisorientierte Hundehaltung und Erziehung. Ich habe vor 20 Jahren die Hundeschule Stadtmensch Hund gegründet und seit rund 10 Jahren bieten wir im Institut für Kynagogik Ausbildungen rund um das Thema Hund an. Nur aus gelebter Erfahrung, fundiertem Wissen und einer offenen, wohlwollenden Haltung kann wahre Kompetenz entstehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam die Welt unserer Hunde noch zufriedener, erfüllter und entspannter machen können. Heute werden wir uns mit dem Thema, was ist echte Beziehung zwischen Hund und Mensch, beschäftigen. Und ganz zuerst steht da die Frage, was ist denn überhaupt eine Beziehung? Man könnte Beziehung allgemein definieren als dauerhafte, wechselseitige Verbindung zwischen zwei oder mehr Personen. Und Personen sind in diesem Fall natürlich sowohl Mensch als auch Hund. Und diese Beziehung, also dieses Miteinander, diese wechselseitige Verbindung basiert auf Kontakt, den man hat, und Interaktion. Und das ist dann schon eine schwierige Geschichte, weil einige Menschen ihren Hund relativ distanziert halten und auch relativ wenig Interaktion machen. Das ist, wenn Hunde zum Beispiel im Zwinger gehalten werden und nur sehr wenig Kontakt zu Menschen haben können, dann ist das natürlich etwas, was Beziehung beeinflusst. Ich gehe jetzt aber mal von der Beziehung aus, die ein Mensch mit einem Hund hat, die miteinander leben, die also regelmäßig und intensiv oder zumindest viel Kontakt haben, viel Zeit miteinander verbringen und auch Interaktionen miteinander haben. Und ein ganz wichtiges Merkmal von Beziehung ist, dass das Verhalten des jeweils anderen Bedeutung hat für mich. Das heißt, das, was mein Hund tut, hat Bedeutung für mich und das, was ich tue, hat Bedeutung für meinen Hund. Das wird sehr geprägt dadurch, was für Erwartungen ich an meinen Hund habe und er an mich, welche Rollen wir füreinander einnehmen, welche Emotionen sich über die Zeit entwickeln. Und es ist so, dass eine Beziehung sich immer weiterentwickelt über eine Zeit. Und was auch ganz wesentlich ist, dass wir Beziehungen nicht immer als gut oder schlecht beurteilen können und wollen. Es gibt Beziehungen, die sehr belastend sein können. Manchmal spricht man sogar von toxischen Beziehungen. Und es gibt Beziehungen, die sehr, sehr wertschöpfend sind und sehr, sehr bereichernd für die einzelnen Individuen. Ich erlebe das auch bei Hunden und dass die Beziehung zu ihrem Hund, beziehungsweise das, was die Beziehung für sie bedeutet, für einige Menschen sehr belastend sein kann. Wenn sie zum Beispiel einen Hund haben, der sehr krank ist oder einen Hund haben, der mit der Umwelt sehr große Schwierigkeiten haben oder wenn sie selber immer wieder erleben in der Beziehung zu ihrem Hund, dass da Missverständnisse entstehen und sie nicht zu einer gemeinsamen Verständigung führen oder kommen können, dann kann eine Beziehung auch belastend sein. Grundsätzlich gehen wir aber davon aus, dass eine Beziehung zu einem Hund oder hoffentlich auch zu einem Menschen erstmal etwas sehr, sehr Schönes ist und etwas sehr Intensives ist und etwas, was wertvoll ist und was eine positive Bedeutung hat für uns. Menschen und auch Hunde sind sozial lebende Tiere, die eigentlich dafür gemacht sind, in einem sozialen Kontext zu leben. Ob das jetzt eine Zweierbeziehung ist oder eine Familie oder eine Freundschaft oder was auch immer. Darum geht es dabei nicht vordergründig, sondern darum, dass wir einfach im Miteinander, im Austausch miteinander, eine emotionale Sicherheit erfahren und dass Menschen und Hunde erstmal für so eine emotionale Beziehung zu anderen geschaffen sind. Es gibt sicherlich auch Menschen und wahrscheinlich auch Hunde, die aufgrund von fürchterlichen Erfahrungen solche Beziehungen nicht mehr haben können oder nicht halten können. Auch das erleben wir bei Menschen ja häufig, dass die nicht wirklich sehr konstant Beziehungen führen können. Das hat dann traumatische Hintergründe und da haben Menschen oder eben auch Hunde erfahren, dass Beziehung und Bindung für sie Gefahr bedeuten oder dass sie kein Vertrauen entwickeln können. Aber im Allgemeinen ist es so, dass in Beziehung zu sein zu jemanden, sich anvertrauen zu können und einen sozialen Rahmen zu haben, in dem man sozusagen beschützt und geborgen und aufgehoben ist, der einem Kreativität durch Austausch beschert, in dem man vielleicht gemeinsame Ziele entwickelt, gemeinsame Hobbys oder Rituale pflegt etc. Das ist etwas, wofür wir eigentlich gemacht sind. Und deswegen ist die Beziehung zwischen Mensch und Hund eigentlich ein natürlicher Ausdruck unseres Mensch- bzw. Hundseins. Entschuldigung. Wenn man Beziehung jetzt ein bisschen psychologischer sehen wollte, dann wird Beziehung beschrieben als dynamischer Prozess. Also es ist immer im Wachstum, immer in der Entwicklung. Und es ist kein Zustand, den man nur auf das Hier und Jetzt beschränken kann. Sondern Beziehung ist eben etwas, was sich langsam anbahnt. Auch wenn ein Kind oder Welpe geboren wird, auch die Bezugspersonen müssen dort erstmal eine Beziehung aufbauen. Erstmal ist man sich fremd. Und Beziehung wächst mit Vertrauen, Beziehung wächst mit gemeinsamer Geschichte, mit gemeinsamen Erlebnissen und verändert sich dann eben auch in einem dynamischen Prozess. Und es ist sehr schwierig, einen Zustand einfach nur zu halten. Und wie sich diese Beziehung dynamisch entwickelt, ist sehr gesteuert durch frühe Erfahrungen. Das habe ich eben schon angedeutet, dass einigen Menschen oder auch Hunden schwerfällt, Beziehungen überhaupt dauerhaft zu gestalten, weil sie traumatische Beziehungserfahrungen in ihrer frühen Welpen- oder Kinderzeit gemacht haben. Und wie wir Beziehungen gestalten, ist, wenn wir das nicht sehr reflektieren und uns damit beschäftigen und uns da weiterentwickeln bewusst, sehr davon gesteuert, was wir so in den ersten, ja, ich sag mal, in der ersten Lebenszeit bis inklusive Pubertät an Beziehung erfahren haben. Und sehr deutlich und sehr, ja, sagen wir mal, einflussstark sind besonders bei Menschen die ersten 6, 7 Jahre, wo wir sozusagen das Rollenmodell der Menschen, die für uns verantwortlich sind, also meistens sind es ja die Eltern, sozusagen als Beziehungsvorbild haben und uns in dieser Beziehung zu den Eltern wiederfinden und somit eine Blaupause haben für weitere Beziehungen, die wir führen. Das zu verändern und nicht diese Muster, die dort entstanden sind, weiter zu verfolgen, bedarf sicherlich Reflexion. Und auch bei Hunden ist es so, dass sie in die Beziehung einbringen, was sie an Beziehungserfahrungen vor uns sozusagen gemacht haben. Und wenn wir einen 8 Wochen alten Hund zu uns nehmen, dann hat der schon Beziehung hinter sich. Beziehung zu Mama, Beziehung zu seinen Wurfgeschwistern, Beziehung zum Züchter, Züchterin, was weiß ich, Menschen, vielleicht auch anderen Tieren, Katze oder sowas. Und das ist kein unbeschriebenes Blatt, sondern wir bringen unsere Erfahrungen und Beziehungen ein. Und deswegen ist es so wesentlich, dass das, was wir erfahren haben, also bestimmte Emotionen, die mit Beziehungen verbunden sind, bestimmte Vorstellungen, bestimmte Wünsche, Hoffnungen oder auch Befürchtungen, sind halt sehr dafür zuständig, wie dieser dynamische Prozess Beziehung sich entwickelt. Eigentlich ist Beziehung so gedacht, beziehungsweise funktioniert so, dass man sich auf emotionaler Ebene in Beziehung geborgen fühlt und dass sozusagen eine Beziehung auch einen Raum gibt für Stressregulation. Das heißt, dass ich, wenn ich mich anvertrauen kann und mich aufgehoben fühle in einer Beziehung, dann kann ich meinen Stresslevel runterfahren, weil ich weiß, ich bin angenommen, ich muss hier nichts beweisen, ich kann locker lassen, ich kann bestimmte Dinge sozusagen draußen vor der Tür lassen, wenn ich zu Hause bin und in meinem Beziehungsraum mit meiner Familie und oder meinem Hund bin. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Teil der Stressregulation, Beziehungen zu haben, mit seinen Sorgen irgendwo hingehen zu können, die wo lassen zu können. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr Kind wart. Mein größter Wunsch war immer Hund, Hund, Hund. Ich hatte, als ich ganz klein war, hatte ich einen Hund und dann länger nicht. Und auf meinem Wunschzettel stand immer ganz, 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 ganz oben ein Hund, ein Hund, ein Hund, ein Hund. Und für mich war das als Kind ein Faktor. Also ein Hund war, wie so viele Menschen es denken, der beste Freund und so weiter. Und ich weiß, dass mir das unglaublich viel emotionale Gelassenheit und Stabilität gegeben hat, mit einem Hund konfrontiert zu sein oder zu leben, weil da eben wenig Bewertung war, weil da eben viel emotionale Ebene war und sich gegenseitig annehmen. Dass meine Hunde mich als Hund als Kind gesehen haben und mich auch so behandelt haben, darüber sprechen wir dann in dem Teil, wo es darum geht, was für Beziehungen man denn so haben kann. Was Beziehung psychologisch gesehen auch beinhaltet, ist eben, und das hat mit diesem Stress und so weiter zu tun, ist Koregulation im Sinne von, wenn mein Hund gestresst ist oder ich gestresst bin, regulieren wir oder unterstützen wir uns gegenseitig. Das heißt, wir beruhigen uns, wir stärken uns, wir schaffen einen Anker, wir sind da, wir sind der Fels in der Brandung. Und umgekehrt ist das für unser Hund für uns eben auch. Und über diese Beziehung, über diese Koregulation in der Beziehung lernen wir und auch unser Hund im Verlaufe Selbstregulation. Das heißt, Wenn ich zum Beispiel meinem kleinen Hund zeige, wenn du Stress hast, wenn du aufgeregt hast, bin ich für dich da. Ich halte dich, ich nehme dich hoch, ich hocke mich mit dir irgendwo hin, wir stehen das gemeinsam durch etc. Dann kann mein kleiner Hund oder ich als Mensch eben auch, das tun wir normalerweise schon als Kind, lernen, sich anhand dieses Beispiels und dieses Vorbilds und dieses Gehaltenwerdens und dieses sich Beruhigens selbst zu regulieren. Das heißt, wir kommen aus der Aufregung raus, hin wieder zu einem entspannteren Dasein. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist in Beziehungen. Wir sind koregulierend und lernen Selbstregulation in Beziehungen. Im Allgemeinen entsteht eine Beziehung auch aus wiederkehrenden Mustern und nicht nur aus Einzelhandlungen. Das heißt, wir haben irgendwann Erwartungen und Erfahrungen mit unserem Beziehungspartner. Das ist dann so, also die ganz hohe Schule ist dieses, wir verstehen uns blind. Da weiß jeder, wie der andere tickt. Und man hat sich so gut kennengelernt, dass man weiß, was der andere braucht, was der andere meint, was der andere vielleicht möchte und was der vor allen Dingen auch nicht möchte, wo Grenzen sind etc. Und auch das ist eben ein Merkmal von Beziehung. Und ihr kennt es von eurem Hund, der hat so seine, ja, sagen wir mal, Rituale vielleicht mit euch entwickelt, wann gekuschelt wird, wann Zeit ist. Viele Hunde stehen mit dem Wecker in der Tür und sagen, es ist Zeit für Essen. Das meine ich damit aber nicht, sondern emotionale Rituale, die und ein vertraut miteinander sein, ist eben auch ein Zeichen von Beziehung, weil da etwas gewachsen ist. Und das ist etwas, was wir sehr pflegen dürfen. Natürlich darf es auch Futterrituale geben. Ich kann auch ganz wunderbar einen Apfel gemeinsam mit meinem Hund verspeisen, wobei ich den dann natürlich ihm hinlege und freigebe und ihm den nicht in den Mund stopfe. Sowas tue ich nicht, das wisst ihr von mir. Aber natürlich kann ich auch Fütterungs- oder Futterrituale oder gemeinsame Rituale schaffen, wo wir es miteinander einfach gut haben. Und das ist, wenn das wiederkehrend ist und ein Ritual wird, eben auch ein Teil von Beziehung, weil man einander vertraut und weil man weiß, was der andere sich wünscht und weil man das miteinander tut. Man kann auch sagen, dass, und das ist ein wichtiger Punkt, Beziehung und Bindung sind übrigens nicht das Gleiche. Beziehung ist das, was ich gerade beschreibe. Bindung ist etwas, was noch eine Ebene tiefer geht, wo es viel, und wir werden uns mit in Podcasts auch mit Bindung beschäftigen. Das ist heute aber nicht dran. Nur es ist wichtig, das zu unterscheiden. Und ich möchte später, na, ich denke mal irgendwann im März oder so, werden wir uns noch mal, na, vielleicht auch erst im April, mal gucken, werden wir uns das Thema Bindung noch mal genauer anschauen. Aber hier geht es jetzt eben um Beziehung. Ja, grundsätzlich gehen wir also mit gewissen Erwartungen, die wir entwickelt haben, aus den Erfahrungen, die wir in unseren Beziehungen gemacht haben, in eine Beziehung zu unserem Hund. Und unser Hund bringt seine Erwartungen, Erfahrungen, Befürchtungen etc. mit, die unser Hund eben in seinen früheren Beziehungen gemacht hat. Und das ist das, was sich dann in diesem dynamischen Prozess zwischen uns entwickelt. Und wir halten fest, Beziehung kann etwas sehr, sehr, sehr Schönes sein. Es kann aber auch belastend sein in einigen Bereichen. Und ich glaube, das gibt es aber eher von Mensch zu Mensch. Es kann sogar toxisch sein, also wirklich vergiftend, eine Beziehung, wenn da sehr viele Abhängigkeiten bestehen etc., vielleicht sehr viel passive Gewalt und so weiter, emotionale Gewalt. Das sind dann toxische Beziehungen, aus denen Menschen sich häufig schwer lösen können. Und das sind Beziehungen, die wir mit Hunden eigentlich nicht haben. Und warum wir das vielleicht auch so ganz besonders schätzen. Weil wir wissen, dass das manchmal belastend ist, weil in jeder Beziehung auch Leid steckt, aber es ist eben nicht toxisch. Und ich glaube, es gibt keinen Hund, der irgendwie so narzisstisch ist, dass er uns irgendwie manipulieren möchte oder Gaslighting betreibt oder ähnliches. Von daher können wir uns sehr, sehr, ja, sagen wir mal, sehr entspannt und vielleicht auch ein bisschen gelassener auf Beziehung zum Hund einlassen, als wir das vielleicht bei Menschen können. Wenn das so ist, dann ist das in Ordnung und kann vielleicht die Erfahrung mit einem Hund, eine Beziehung zu einem Hund, eine sehr, ja, zuverlässige Beziehung zu einem Hund, uns ein bisschen helfen, vielleicht auch tragische Erfahrungen ein bisschen besser wegzustecken und zu überwinden und Vertrauen in Beziehung an sich zu bekommen. So, jetzt kann man noch Wenn man da jetzt noch weiter gucken wollte, was ist denn Beziehung, kann man anfangen zu gucken, was gibt es denn für Arten von Beziehungen. Wir können erstmal unterscheiden zwischen einer sogenannten primären Beziehung und einer sekundären Beziehung. Primäre soziale Beziehungen sind dadurch gekennzeichnet, dass man miteinander lebt, dass man eine ganz, also sowohl räumliche als auch emotionale Nähe hat, dass man eventuell gleiche Ziele entwickelt, dass man, wie gesagt, diese Rituale hat, die und ein starkes Miteinander, dass man eine Kommunikation entwickelt hat, die sehr typisch für genau mich und mein Gegenüber ist. Und es ist eine, dazu gehören zum Beispiel Eltern-Kind-Beziehungen oder Beziehungen auf Augenhöhe, die also nicht hierarchisch sind, Freundschaften etc. Und es gibt sekundäre soziale Beziehungen. Sekundäre soziale Beziehungen sind nicht ganz so nah, nicht ganz so eng und die sind sehr häufig funktional. Das heißt, ich sage jetzt mal Arbeitgeber, Arbeitnehmer, also oder ja, vielleicht Beziehungen, die sehr davon geprägt sind, dass man bestimmte Ergebnisse erreichen möchte. Also es gibt Menschen, die halten ihre Hunde als, ich sage jetzt mal ganz provokant, Sportgerät und haben dann eine Beziehung, die auf eine Funktion, nämlich diesen Sport gemeinsam zu machen, ausgerichtet ist und sicherlich auch, aber eben weniger auf emotionale Verbindung. Und wo der Wert des Hundes und die Nähe zum Hund sehr davon abhängt, wie der Hund sich im Bezug auf diese Funktion, die ihm zugerechnet wird, eben verhält, ob er die erfüllt oder nicht. Was nicht heißt, dass jemand, der mit seinem Hund irgendwie etwas, was weiß ich, ein Polizist, der einen Hund in seinem Beruf führt, der kann seinen Hund natürlich genauso lieben und braucht seinen Hund auch, wie das jemand kann, der nur vielleicht ein Privatleben mit seinem Hund hat. Aber es gibt eben auch die Beziehungen, wo es eben darum geht, bestimmte Ergebnisse, bestimmte Ziele zu erreichen, ohne dass das Individuum Hund ganz doll wichtig ist und auch als Individuum wahrgenommen wird. Und ich meine jetzt nicht die Menschen, wo der dritte französische Bulli dann auch noch wieder Egon heißt und auch gescheckt ist. Das habe ich in meiner Kindheit erlebt, dass eine Familie immer wieder gleich aussehende Bulldoggen hatte und die auch alle gleich hießen mit dem Suffix dazu 1, 2, 3. Ich empfand das damals als ganz schlimm, habe aber verstanden, dass das eine sehr große Liebe zu diesem ersten war. Nur wenn man Hunde eben als Individuen wahrnimmt, dann weiß man, dass Egon 1 nicht ersetzen kann und Egon 3 eben auch nicht. So, das sind so besondere Eigenheiten, die wir vielleicht mit Hunden verbinden, wie wir emotional in Beziehungen zu Hunden gehen. Aber grundsätzlich ist Egon 1, 2, 3 ist nicht automatisch, weil es ein Ersatz sein soll, eine sekundäre soziale Beziehung, sondern es sind trotzdem oder können trotzdem primäre soziale Beziehungen sein. Also lasst euch nicht in die Irre leiten durch irgendwelche Namensgebungen, durch Wiederholungen. Ich zum Beispiel hab irgendwann gesagt, ich werde keine Ridgebacks mehr haben, weil ich hatte die wunderbarsten und ich werde sie niemals ersetzen können. Ich habe jetzt aber meinen vierten Capie. Alle zeitgleich, okay, aber bei den Ridgebacks ging das nicht, dass ich noch mal einen hatte, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht, nachdem meine zwei verstorben waren. Und bei den Capies ist es so, dass ich mit denen, aber da kann ich mir auch weitere vorstellen. Das heißt nicht, dass ich die weniger liebe und dass das keine primäre soziale Beziehung zu denen ist, sondern ich nehme sie irgendwie anders wahr und das ist auch, und liebe sie wahnsinnig und über alles. Und trotzdem habe ich individuelle Beziehungen zu jedem einzelnen Hund und hatte eben zu meinen verstorbenen Hunden auch ganz individuelle Beziehungen. Und keiner ist ersetzbar. Wenn wir an den Anfang zurückgehen, dann denken wir nochmal daran, es ist eine dauerhafte, wechselseitige Verbindung, die basiert auf Kontakt und Interaktion und das Verhalten hat Bedeutung füreinander. Und da Verhalten immer individuumsabhängig ist, ist eben auch das, was uns ein Hund bedeutet. Und das heißt nicht mehr lieben oder weniger lieben, sondern anders lieben und anders empfinden. Das kann es auch in primären sozialen Beziehungen geben. Für mich waren auch meine Ridgebacks sehr unterschiedlich. Ich hatte ich habe beide sehr geliebt. Trotzdem war das, was ich, Die Emotionen, die sich entwickelt haben, waren trotzdem unterschiedlich. Es war beides Liebe, aber ich habe eben das Individuum geliebt und ich liebe jeden einzelnen meiner Kelpies. Und ich habe auch Reiko und Lia, unsere Tierschutzhunde, geliebt. Ganz unterschiedliche Typen. Und genauso unterschiedlich dürfen und können eben auch die Empfindungen für diese Hunde sein. Und trotzdem sind es primäre soziale Beziehungen. Und die haben nicht das Ziel gehabt, irgendwelche Turniere damit zu gewinnen und irgendwelche Funktionen zu erfüllen, sondern es ging und geht vordergründig darum, miteinander zu sein und Bedeutung füreinander zu haben. In den primären sozialen Beziehungen können wir noch ein bisschen tiefer gucken. Da gibt es dann sogenannte hierarchische Beziehungen. Das ist jetzt nicht so, der eine hat Macht und der andere ist doof, aber natürlich sind so Eltern-Kind-Beziehungen sind unterschiedlich, die sind nicht auf einer Ebene, weil die Eltern natürlich die Verantwortung für das Kind tragen und das Kind von den Eltern lernt. Auch Lehrer-Schüler-Beziehungen sind hierarchische Beziehungen. Und ich erlebe das häufiger, dass Menschen einen Hund haben, Paare einen Hund haben und das als Probelauf für ein Kind sehen. Mal gucken, wie das so klappt mit dem Erziehen und der Fürsorge und so weiter. Und das kann auch für einen Hund ganz prima sein, ein Kind zu sein. Aber natürlich wird auch ein Hund erwachsen. Und es gibt Hunde, die werden erwachsener als andere und sind ziemlich schnell, ziemlich genervt davon, wenn sie das ewige Kind sein sollen, also wenn sie wenig Autonomie entwickeln dürfen. Und wenn man sie wie ein Kind behandelt und ihnen eben nicht viel selber zutraut, sondern ihnen sehr viel abnimmt etc. Das geht ja zum Teil so weit, dass eigentlich Menschen zu ihren Hunden eine Eltern-Baby-Beziehung haben, dass der Hund ist und soll das Baby bleiben. Das ist für Hunde tatsächlich dramatisch, weil ein Hund, selbst wenn der 8 Wochen ist, ist kein Baby mehr, sondern ein Kleinkind, was zu uns kommt. Natürlich mit ganz starken Bedürfnissen und vor allen Dingen nicht allein zu bleiben und so weiter. Und es muss versorgt werden. Aber natürlich wächst ein Hund und ein Hund mit 4, 5, 6 Monaten ist definitiv auf dem Weg in die Pubertät und kein Baby mehr. Wenn ich als Hund festgetackert bin auf diese Babyfunktion, dann ist es so, dass die Erwartungen und die Rollen und die Emotionen, die meine Menschen in mich als Hund investieren, mich nicht wachsen lassen und nicht entwickeln lassen. Und das ist dann zwar trotzdem eine Beziehung, kann sich aber für den Hund als belastend erweisen, weil der Hund eine Rolle füllen soll, die er nicht füllen kann oder will und aus der er erwachsen will. Wir erinnern uns, Beziehung ist ein dynamischer Prozess. Und natürlich bekommen wir ein Hundekind oder vielleicht sogar ein Hundebaby in unser Leben gespült. Aber natürlich wächst dieses Hundekind zu einem schwer pubertierenden Hundeschnösel und wird irgendwann hoffentlich erwachsen und souveräner und entspannter. Selbst wenn das jetzt eine Hunderasse wie zum Beispiel Retriever sind, die nicht so ganz ernsthaft und erwachsen werden wie zum Beispiel Ridgebacks oder Herdenschutzhunde. Dennoch ist natürlich auch ein Retriever irgendwann ein erwachsener Hund. Und es wäre für den belastend und wenig erfüllend und an seinen Bedürfnissen vorbei, wenn wir den nicht wachsen lassen und wenn der Baby bleiben muss. Es gibt in diesen hierarchischen Beziehungen gibt es ganz viele Nuancen, ganz viele Details und ganz viele Menschen würden Stein und Bein schwören, dass ihr Hund definitiv nicht ihr Kind ist. Und wenn man die erlebt und schaut, wie der Hund sich verhalten soll oder was erwartet wird oder wie allein mit dem Hund gesprochen wird in einer Babysäuselsprache. Und ich meine das nicht böse. Ich meine nur, dass damit vielleicht dem Hund eine Grenze in der Entwicklung gesetzt wird, die er sich so nicht aussuchen würde. Mir ist es aber immer noch lieber, Hunde behandeln ihren, Menschen behandeln ihren Hund wie ein Kind, als dass sie in einer sekundären sozialen Beziehung stehen und ihren Hund als Sport, also ausschließlich Sportpartner oder ähnliches sehen. Das heißt nicht, dass man mit dem Hund keinen Sport machen kann, das meine ich nicht, aber ausschließlich. Also schön wäre, wenn wir uns hinterfragen, welche Rolle hat mein Hund, welche Rolle habe ich meinem Hund zugedacht, ist mir wirklich bewusst, welche Rolle mein Hund da hat, habe ich vielleicht meinen Hund, ich habe mir vielleicht so einen kleinen süßen Strubbel ausgesucht, weil der so ein bisschen Spielzeug-Baby-mäßig und es ist vielleicht eigentlich ein Terrier, vielleicht so ein Border-Terrier mit einem etwas runden Köpfchen und die werden verdammt erwachsen und finden das sicherlich sehr bescheiden, wenn sie Baby bleiben sollen. Naja, also das ist sicherlich etwas, was wir hinterfragen können und dürfen. Es gibt dann irgendwann eventuell, wenn der Hund sehr erwachsen wird und wir das zulassen können und wir ein gutes Gleichgewicht haben, oder entwickeln konnten mit unserem Hund zwischen Nähe und Distanz, also Bindung und Autonomie, dann kann es sein, dass wir eine Beziehung auf Augenhöhe entwickeln. Das heißt, eine erwachsene Beziehung. Das hatte ich vor allen Dingen zu meiner Ridgeback-Hündin. Das war, ich manchmal gedacht, sie ist meine ältere Schwester, manchmal meine jüngere, aber auf jeden Fall war sie nicht, als die Welpe war, war sie natürlich irgendwie irgendwas mein Hundekind. Sie war auch sehr, sehr krank mit 4 Monaten und das hat unsere Beziehung sehr stark beeinträchtigt am Anfang, weil sie einfach sehr viel, ja, sehr viel Fürsorge brauchte, die sie so wahrscheinlich nicht gewollt hätte. Auf der anderen Seite ist dadurch auch ein Vertrauen entstanden über die Zeit und eine sehr vertrauensvolle Beziehung, aber eine auf Augenhöhe. Sie war, ja, irgendwie mit einem halben Jahr war sie nicht mehr das Baby, definitiv nicht. Und hätte sich auch nicht in der Rolle fixieren lassen, dass sie ein Kind bleibt. Und das war schön. Das war toll, so eine Beziehung zu haben, weil man dann das Gefühl bekommt, sich auch anlehnen zu können. Und dafür muss es aber einen Hund haben, der erwachsen sein darf und der das auch schafft und der das mitbringt und der diese Emotionen, wenn wir uns mal anlehnen möchten, auch halten können. Und es gibt Hunde, die sind sehr sensibel oder sehr kindlich oder werden in einer kindlichen Rolle gehalten und die können das dann nicht halten. Für die ist das belastend, wenn wir dann plötzlich die Anlehnungsbedürftigen sind, wenn unsere Bedürfnisse nach Unterstützung plötzlich da sind. Als Beispiel, es gibt Hunde, die sollen abhängig, freundlich und aufgeschlossen sein in einer Kindrolle. Und gleichzeitig sollen sie dann vielleicht auch ein Partner sein, an den man sich anlehnen kann, der beschützt und Halt gibt. Aber bitte nur bei Bedarf. Und beschützt ja immer dann, wenn irgendjemand mitten in der Nacht ins Haus eindringen möchte oder man auf der Straße belästigt wird oder ähnliches. Da soll Hund dann für diesen Moment eine erwachsene Rolle spielen. Das ist dann ganz, ganz, ganz doll schwierig. Weil wie soll Hund denn das bitte machen? Ein Hund ist in der Beziehung jemand, der, also wir denken daran, dass Beziehung geprägt ist auch durch wiederkehrende Muster, nicht Einzelhandlungen. Das heißt, ein Hund kann nicht sagen, heute bin ich der Partner, der an der Seite von meinem Menschen durch die Gegend flaniert und guckt, dass keiner böse ist und was Doofes tut. Und morgen oder zu Hause bin ich wieder das kleine Kind, was irgendwie kuschelt wird und sich über Besuch freut und mit allen spielt und hier ein Leckerchen kriegt und da ein Leckerchen und eigentlich ein ganz kleiner süßer Bubi ist. Und dann kommt irgendwann ein unangenehmer Vertreter, ein aufdringlicher Mensch an die Haustür und mein Hund darf, soll, kann dann plötzlich knurren und Alarm machen. Das wird ein Hund so in diesen Einzelhandlungen schwer hinkriegen. Denn Beziehung beinhaltet Muster, Rituale und etwas Gewachsenes. Ein Rollenverständnis und Emotionen und Erwartungen, die gewachsen sind, die beeinflusst sind von unserer persönlichen Geschichte und der persönlichen Geschichte des Hundes, aber eben auch aus dem, was wir miteinander erlebt haben und wie wir uns in der Beziehung einfinden. Und es ist mir ein ganz großes Anliegen, dafür zu plädieren, einen Hund wachsen zu lassen, und zwar dahin, wo er sozusagen veranlagt ist, also wirklich erwachsen zu werden. Und wir halten die Hand drüber, lassen die natürlich nicht ausziehen und eine eigene Familie gründen. Aber der darf eben auch bestimmte Entscheidungen treffen. Und oder eben ein Kind bleiben, was unsere Unterstützung braucht. Aber ein Hund sollte dahin wachsen dürfen, wo er hinwachsen kann und was für ihn veranlagt oder passend ist. Natürlich können wir einen Hund darin unterstützen, autonomer und souveräner zu werden. Also autonom, ich meine jetzt nicht allein wild jagen, sondern weniger abhängig zu sein, sich Dinge zuzutrauen, auch mal temporäre Trennungen zu ertragen und so weiter. Das gehört für mich zum Erwachsensein, mehr zum autonomen Sein, sich sicherer fühlen und so weiter. Da unterstützen wir unseren Hund natürlich. Aber wir werden eben auch merken, wo die Grenze ist. Und einer unserer Podcasts ging ja um das Thema Tierschutzhunde. Da bringen viele Hunde sogar ihre Grenze noch viel intensiver mit, weil sie vielleicht Verlassensängste haben oder weil sie kein Vertrauen in Menschen gehabt haben. Wird da niemals eine Eltern-Kind-Beziehung stattfinden, sondern die sind entweder auf Augenhöhe oder gar nicht, weil die erwachsen sind und sagen, ich vertraue mich nicht einfach jemandem an. Und der Hund ist vielleicht dann schon erwachsen zu uns gekommen. Das ist auch nicht der passende Hund für einen Probelauf für ein Kind. Also Hunde sollten dahin wachsen dürfen, wo sie hingehören, wie sie veranlagt sind von ihrer Persönlichkeit, also vom Temperament her, was sie an Erfahrungen mitbringen, die sie beeinflussen und ja, wie sie sich entwickeln im Sinne von dessen, wohin können sie wachsen, was, wenn wir ihnen Unterstützung geben. Wird es ein souveräner, entspannter Hund, der sagt, okay, die Welt wird schon in Ordnung, wir kriegen das schon hin. Oder wird es vielleicht ein Hund bleiben, der sagt, ja, ich würde jetzt gerne auf dem Arm. Dann ist das in Ordnung. Und das macht Beziehung aus, dass wir uns gegenseitig annehmen und das Verhalten des anderen für uns Bedeutung haben lassen im positiven Sinne. Nicht im, das passt jetzt nicht, oh, jetzt ist er wieder so und oh nein, der will jetzt gar nicht kuscheln, oh wie blöd. Sondern dass wir eine positive Bedeutung dem beimessen, was unser Hund uns zeigt. Ja, und wenn wir ein bisschen reflektieren wollen, dann können wir uns fragen, wie sehe ich meinen Hund? Das habe ich eben schon mal erwähnt. Und dabei finde ich immer ganz spannend, muss ich sagen, welche Kosenamen unser Hund hat. Ist er eher Bärchen, Großer, Zicke, Prinzessin, Mausi oder Hasi? Dann kann man sich überlegen, was meint denn dieser Name? Also, wenn ich meinen Hund liebevoll Monsterzicke nenne, ist das etwas anderes, als wenn es Mausi ist. Oder ne, Großer ist was anderes als Pupsi oder so. Und es ist weder gut noch schlecht, das ist einfach, wie es ist. Und es könnte uns ein bisschen Aufschluss darüber geben, wie sehen wir unseren Hund und können dann hinterfragen, wie erwachsen ist mein Hund denn eigentlich? Wie erwachsen darf mein Hund denn sein? Also ist das so, passt denn das? Haben wir da vielleicht ein Bild oder eine Erwartung oder eine Rolle für unseren Hund, die dem gar nicht gerecht wird? Und mein Hund ist dem längst entwachsen oder wird dorthin nie kommen, weil der Große ist eben doch ein Kleiner. Und ich kenne einige große, also körperlich große Hunde, die man sicherlich als Großer bezeichnen könnte. Eine Dogge und ein Bullmastiff zum Beispiel. Die sind aber innerlich solche Seelchen und sind jetzt nicht Babys, aber die sind eben auch nicht so souverän. Sie sind schon souveräner geworden im Laufe der Jahre, aber die sind nicht so souverän, dass ich die mit vollster Überzeugung Großer nennen würde, sondern eigentlich eher, naja, irgendwie sowas wie Bärchen oder sowas. Aber die Frage ist eben, wie erwachsen ist mein Hund, wie kindlich ist mein Hund, was darf mein Hund erwarten, beziehungsweise wohin lasse ich ihn wachsen und was bringt mein Hund in die Beziehung ein und werde ich meinem Hund da gerecht? Erwarte ich mehr von meinem Hund, als er leisten und geben kann? Oder erwarte ich vielleicht auch zu wenig und traue ihm nichts zu? Auch das wäre für eine Beziehung sehr belastend auf Hundeseite. Und ich kann mich fragen, was braucht mein Hund wann denn von mir? Und was brauche ich wann von meinem Hund? Und wenn ich merke, da ist ein ganz viel, ich brauche, ich kann mich auch ganz mutig fragen, wer fehlt mir vielleicht? Gibt es vielleicht jemand, den dieser Hund ersetzen soll? Jemand aus der ganz, ganz frühen Zeit meines Lebens, was weiß ich, im Kindheit oder auch ein Hund, den ich mal hatte. Also ist mein Hund wirklich der reale, objektiv gesehene Hund, der jetzt ist in meiner Beziehung zu ihm oder erfüllte Erwartungen und Rollen, die es früher vielleicht gab und wo mein Hund, ohne dass ich mir das so gedacht und geplant habe, als Ersatz für jemanden habe. Und das ist, oder jemand, mein Hund ist jemand, der eine Lücke füllt. Wenn das so ist, dann ist das ja nicht, es ist ja nicht böse gemeint. Es ist nur wichtig, das zu verstehen, um damit umzugehen und dann eben sich fragen zu können, wenn das so ist, dass mein Hund eine Lücke in mir füllt, eine menschliche Lücke, eine tierische Lücke, eine emotionale Lücke, was auch immer, dann ist es etwas, was etwas über mich sagt. Und dann ist die Frage, ist das für meinen Hund belastend oder passt er da 100% rein und sagt, jo, passt vollkommen, weil mein Beziehungsmuster, das, was ich mitgebracht habe, passt exakt dazu. Wir sind Schlüssel und Schloss, wir passen zusammen, das ist Arsch auf Eimer. Das wäre großartig. Aber das darf ich mich fragen. Und da habe ich noch so eine schöne Frage für uns, die ist, wie intensiviere ich die Beziehung zu meinem Hund denn? Wenn ich so das Gefühl habe, ja, also da ist schon viel, aber so ganz, ganz tief geht das nicht. Oder ich habe immer das Gefühl, ich verstehe ihn nicht ganz oder so. Also zuallererst möchte ich sagen, schön füttern, Leckerchen, Bestechung, nein, das vertieft nicht die Beziehung. Im Gegenteil, die Beziehung wird geschädigt, weil Hund sich dann, der löst ein Füttern auslösendes Verhalten aus. Das heißt, er tut etwas, damit er das Essen bekommt. Das ist Manipulation durch uns und es tut für die Beziehung nichts Positives. Der Hund lernt nur, wenn ich das mache, dann kriege ich was. Und dabei geht es ums Leckerchen und nicht um die Person. Das Leckerchen wird er von jemand anders auch nehmen. Also Leckerchen schädigen eine Beziehung eher, als dass sie sie vertiefen. Das heißt natürlich nicht, dass er auch nicht zu essen kriegen soll. Das versteht ihr, das meine ich natürlich nicht, sondern die Manipulation dahinter. Ne? Tu bitte das für mich und wenn du das tust, dann kriegst du was. Das hat nichts mit, wir haben ja eine wechselseitige Verbindung, sondern es ist viel Erwartung auf unserer Seite. Und das ist ja gar nicht böse gemeint, sondern es ist die Idee, dass mein Hund aufmerksamer auf mich wird, dass mein Hund orientierter an mir wird, wenn er für das, was er tut, manchmal was bekommt. Dann ist er aber eben nur aufmerksam auf das Leckerchen. Und wenn der Nächste das anbietet, dann nimmt das eben auch. Also das ist schon mal etwas, was ihr von eurer, wie intensiviere ich die Beziehung zu meinem Hundliste streichen könnt. Beziehung wächst durch Vertrauen. Und Vertrauen für das, was ich tue. Das ist nichts, was automatisch geschieht, sondern mein Hund kann lernen, dass ich vertrauenswürdig bin, dass ich zuverlässig bin, dass wir miteinander diese Muster entwickeln, also Rituale muss, also mein Hund weiß, was er von mir zu erwarten hat und das darf gerne verlässlich, also zuverlässig, vertrauenswürdig sein, was ich tue. Nicht heute so und morgen anders. Ganz schwierig finde ich das und das ist für Beziehung Mensch-Hund sehr belastend, wenn Menschen zum Beispiel, und ich verstehe, warum sie das tun, aber trotzdem ist es belastend, Hundeschulhopping machen. Dass sie mit ihrem Hund, weil irgendwas stimmt nicht oder sie haben gehört, da ist es besonders gut oder du hast einen Hund, du musst doch jetzt mal in die Schule gehen und so weiter. Wenn die in eine Hundeschule gehen, da wird ihnen vermittelt, mach mal ABC. Dann funktioniert es aber nicht oder man fühlt sich nicht wohl oder ja die Beziehung zu der beratenden Person funktioniert nicht oder was auch immer. Dann wechselt man die Hundeschule und ist jetzt bei DEF und bekommt dort eben gesagt, mach mal so. Und je öfter ich das tue, je öfter ich meine Methodik ändere, je öfter ich meinem Hund zeige, dass nicht ich entscheide, sondern andere entscheiden, dass das, was ich tue und das, was ich investiere, nicht vertrauenswürdig ist, weil es sich immer wieder ändert, desto mehr wird unsere Beziehung, ja, wie soll man sagen, wackelig. Und ich kenne Hunde, die am Anfang immer wieder, ja, wir haben immer mal Hunde bzw. Menschen da, die in Hundeschulen zum Beispiel durch aversive Methoden irgendwas machen sollten. So, du musst dich da mal richtig durchsetzen und jetzt mal Führungsverhalten zeigen und. Und die Menschen sagen, nee, will ich nicht. Und dann gehen sie in die nächste Hundeschule, ja, du musst den jetzt absolut mit Leckerchen halb tot schmeißen, damit er dir wieder vertraut. Und irgendwann merken die Menschen, okay, der macht jetzt nur noch für Leckerchen und ich bin eigentlich völlig egal, ist auch nicht schick. Und dann dritte Hundeschule, vierte Hundeschule, wie auch immer. Und Hund hat irgendwann das Gefühl, was die macht oder der macht, da vertraue ich nicht mehr drauf. Weil es ändert sich ständig. Und das heißt jetzt nicht, ich bleibe in der aversiv arbeitenden Hundeschule, so meine ich das nicht. Aber wir dürfen uns hinterfragen, wir dürfen uns überlegen, was ist das, was ich möchte? Und wenn ihr da sagen könnt, ich möchte bedürfnisorientierte Erziehung und ich möchte bedürfnisorientierte Hundehaltung, dann habt ihr die Möglichkeit, ich weiß, es gibt noch nicht so viel, also noch nicht so viele Hundeschulen, die das machen, aber danach könnt ihr gucken. Da wird dann auf jeden Fall individuell geschaut, was braucht ihr? Was braucht eure Beziehung? Damit der Hund das Vertrauen entwickeln kann in eure Verlässlichkeit, dass ihr zuverlässig seid, dass das, was ihr tut und das, was ihr fühlt für euren Hund, sich nicht ändert. Das heißt nicht, ich meine jetzt nicht Konsequenz im Sinne von, der darf nie das und das und der muss immer so und so, sondern ich meine, mein Gefühl für meinen Hund ist immer gleich und ich werde meinen Hund immer fair behandeln und ich werde immer versuchen, Betonung auf versuchen, das klappt natürlich nicht zu 100%, die Bedürfnisse meines Hundes einzubeziehen und so weiter. Und ich handle auch bedürfnisorientiert für mich, also auch ich habe für mich eine wichtige Rolle und das ist etwas, was Verlässlichkeit in die Beziehung bringt und Verlässlichkeit und Rituale etc. stärken die Beziehung. Und da brauche ich nicht einen Futterkrümel. Und nur von den Ritualen habe ich schon gesprochen. Das ist etwas, was so gut tut, wenn ich weiß, es gibt Kuschelzeiten. Wenn ich mich auf das Sofa setze, ich weiß, das erzähle ich ständig, aber es ist so klassisch, wenn ich abends zum Tagesabschluss auf dem Sofa sitze, ich habe noch gar nicht das Kissen im Rücken berührt, dann sitzen mindestens zwei Hunde auch dort. Und im Laufe der Zeit werden es dann noch mehr und es ist ein Gruppenkuscheln, wo dann jeder einfach gerne ist und ganz sein darf. Manchmal müssen wir ein bisschen schieben und schubsen, weil es einfach ein bisschen wenig Platz ist sonst. Der Trend geht zum Riesensofa, das ist ja klar. Aber das ist etwas, was gut tut und was das Vertrauen fördert und was auch, ja, ich sage mal, was auch dazu gehört, ist sowas wie, wir entwickeln eine Kommunikation, die wenig braucht. Also Hunde, die sich sehr gut kennen, man sieht kaum noch Signale zwischen denen, weil die sich so gut kennen, dass sie sich sozusagen blind verstehen. Und auch sowas können wir schaffen. Und Rituale können auch sein, gemeinsame Aktivitäten zu haben. Das muss ja nicht nur die ruhige Kuschelzeit sein oder, wie ich vorhin sagte, gemeinsam Apfel essen. Ob das jetzt sein muss oder nicht, ist ja eine andere Geschichte. Aber das können auch wunderbare Spiele sein, die man miteinander spielt. Oder dass man einfach mal, was weiß ich, auf dem Sofa eine Runde Mittagsschlaf hält. Es gibt Menschen und Hunde, die das mit Leidenschaft miteinander eine Ruhezeit halten und dabei ganz stark auftanken. Und zwar nicht nur ich ruhe, sondern wir tun das. Es gibt ein Wir. Rituale schaffen wir. Und Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit stärkt die Beziehung. Und was die Beziehung auch stärkt, ist, wenn ihr eurem Hund ermöglicht, dass er Selbstwirksamkeit und einen gewissen Rahmen an Autonomie erfährt. Zum Beispiel durch diese ganzen ersatzjagdlichen Geschichten. Ihr habt sicherlich den Podcast zur Nasenarbeit gehört. Das ist eben ein Bereich von Ersatzjagd, der sehr wertvoll ist und wo Hunde erfahren können, wir im Team, also da ist es wieder das Wir tun tolle Dinge, die auch für mich, also für mich Hund, eine Wirksamkeit haben. Ich engagiere mich und ich kann dann, was weiß ich, ein tolles Fährtenwasser finden oder ich kann ein Beutebeutelchen finden oder ich kann meine Bedürfnisse kommunizieren und das kommt bei meinem Gegenüber an. Oder ich darf mich auch abgrenzen. Ich darf auch mal sagen, ich will jetzt gar nicht kuscheln. Und das wird angenommen und ich werde nicht hinterfragt deswegen und ich werde nicht abgewertet deswegen. Das ist etwas, was Selbstwirksamkeit schafft und was dann eine gewisse, also ein inneres Wachstum ermöglicht, was heißt, dass der Hund spürt, wir vertrauen ihm so weit, dass wir ihm auch eine gewisse Autonomie zugestehen. Ich kann nur jemand ein bisschen autonom sein lassen, wenn ich weiß, der kommt wieder. Diese Distanz, diese innere Distanz, nur ich treffe eigene Entscheidungen, die muss ich als Gegenüber aushalten können. Und wenn mein Hund mal sagt, nee, ich will jetzt gerade gar nicht, mein lieber Film geht ja immer unter den Tisch oder Ava geht ins Schlafzimmer, wenn sie ihre Distanz brauchen. Und das heißt nicht, das ist keine Entscheidung gegen mich, sondern es ist eine Entscheidung dafür, ich brauche jetzt Distanz und das hat mit mir nichts zu tun. Und es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Und Selbstwirksamkeit zuzulassen ist etwas, was Hunde zwar scheinbar auf Distanz bringt, sie aber in der Wirklichkeit näher mit uns verbindet, weil sie unser Vertrauen in sie spüren. Und das ist etwas, was also jemand in einer Beziehung wachsen zu lassen und den nicht klein zu halten, das gilt auch für Hunde, die merken sowas. Die sind nämlich sozial extrem intelligent. Das ist etwas, was Beziehung total intensiviert und uns eben mehr auf Augenhöhe bringt. Das heißt ja nicht, dass mein Hund mir diktiert, wohin wir in den Urlaub fahren oder einen Führerschein machen möchte, sondern es geht einfach darum, dass ich in dem Rahmen, der für den Hund möglich ist, eben dafür sorge, dass er auch eine Wirksamkeit für sich selber hat. Ich halte meine Hand drüber und mein Hund merkt, mein Mensch traut mir etwas zu. Ich darf wachsen in einer Beziehung und ich darf Fähigkeiten entwickeln. Ich darf meine Talente pflegen und ich werde von diesem Menschen dorthin gebracht, dass ich sozusagen für mich auch ein eigenes Ich entwickeln kann, dass ich nicht nur ein Abbild der Rolle bin, die mir zugedacht ist, sondern ich wachse und ich darf sein. Also dieses Ich-Bedürfnis wird eben auch erfüllt. Und das ist, wenn ich diesen Raum schaffe und gleichzeitig für Sicherheit sorge und meinem Hund das Gefühl gebe, ich bin vertrauenswürdig, ist etwas, was eine Beziehung total intensiviert. Auf beiden Seiten. Weil wenn man dann merkt, Hund kann ganz tolle Dinge und freut sich darüber und rennt seine Ehrenrunden mit was auch immer, dem großartigen Stock, den er irgendwie vom Baum abgerissen hat, weil er jetzt endlich so stark ist. Und der kommt dann aber irgendwann zu mir und ich merke, er läuft die Runde eigentlich, weil er mich beeindrucken will. Dann weiß ich doch, ne, nicht weil er mich vorführen möchte, sondern weil er mich beeindrucken möchte, dann weiß ich doch, ich bin ihm so wichtig. Der macht hier gerade die totale Welle für mich. Und in wirklich, oder er tut manchmal dann auch so, als wenn man, ne, also ich gucke gar nicht. Und so, und dann bemerkt man vielleicht, dass der Hund dann in bestimmten Situationen immer mit einem Auge zu einem schielt, ob man den auch guckt. Und man spürt in diesen kleinen Autonomiebemühungen, wie sehr Hund das aber mit einem verbindet. Und wie sehr Hund sagt, du und ich, Aber ich bin eben auch ich in dieser Beziehung. Ich bin eben auch gewachsen und eine Person. Und ich wachse auf Augenhöhe oder zumindest in die Richtung Augenhöhe. Das muss ja nun nicht immer 100% sein. Und für viele Menschen ist das ein bisschen bedrohlich, weil es sich anfühlt, als wenn man diesen geliebten kleinen Kinderhund sozusagen, als wenn der einem entgleitet. Und dazu gehört Mut. Und wenn ihr den findet, diesen Mut. Und wenn ihr vielleicht auch guckt, warum ist denn das ein bisschen bedrohlich, dass mir mein Hund ja nicht entgleitet, sondern einfach wachsen darf. Wenn ich mir da meine Antwort für mich geben kann, dann wachse auch ich in dieser Beziehung. Und das entwickelt sich gegenseitiges Vertrauen. Ich rede nicht davon, dass man seinen Hund dann immer freilaufen lässt und ihn sozusagen auf das nächste Wild loslässt. Das meine ich nicht. Aber das wisst ihr ja auch. Ja, denn insgesamt kann man sagen, dass Beziehung etwas sehr, sehr, sehr Wertvolles sein kann, aber eben immer noch unsere Reflexion immer mal wieder bedarf. Und da es eben ein dynamischer Prozess ist, sind wir auch nie am Ende. Und das ist großartig. Wir werden immer weiter wachsen in Beziehung. Das heißt, Reflexion lohnt sich immer und immer wieder. Und es ist immer wertvoll, sich nochmal zu fragen, was mache ich da eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Was darf mein Hund? Wie erwachsen ist mein Hund? Und was tue ich damit? Ja, und ich muss mal sagen an dieser Stelle, dass ich mich sehr darüber freue, dass es doch viele Menschen gibt, die uns zuhören und dass ich mich natürlich über Rückmeldungen freue, über Anregungen freue und aufgrund dessen, dass wir feststellen durften, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich interessieren, die an den Inhalten der Podcasts interessiert sind, die auch Fragen dazu haben, sich bestimmte Themen wünschen etc., deswegen haben wir uns eine Ausbildung für euch ausgedacht. Die nennt sich die Kynagogik-Basisausbildung. Da geht es um bedürfnisorientierte Hundehaltung, das ist ja klar. Und wenn auch du zu den engagierten Hundehalterinnen gehörst, die noch mehr über bedürfnisorientierte Hundehaltung erfahren möchtest oder du Freude daran hast, dich für die Beziehung von dir und deinem Hund zu engagieren, dann möchte ich dir unsere neu konzipierte Kynagogik-Basisausbildung empfehlen. Es geht um 12 Online-Seminare und 4 Q&A-Sessions, in denen deine Fragen beantwortet werden live. Diese Online-Seminare könnt ihr als Aufzeichnung bekommen, sodass ihr die jederzeit, und das sind lange Seminare, die sind 6,5 Stunden lang, ihr kriegt also wirklich viel, viel, viel Fachwissen und die Folien dazu und könnt dann eben eure Fragen sammeln und die werden dann in einem Gespräch live beantwortet. Und es ist völlig egal, wo ihr wohnt, weil das Ganze eben online stattfindet. Alle Infos dazu bekommst du auf unserer Website www.kynagogik.de. Und wenn das von Interesse ist, bei unserem Infoabend am 1.4. um 18.30 Uhr natürlich auch online. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn und teile ihn gern mit deinen Hundefreundinnen. Empfehle uns weiter und lass uns ein Feedback oder Like da. Du findest ihn überall dort, wo man Podcast hören kann. Bis zum nächsten Mal, deine Karin.
Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.